Du.
Okay. Also, auf morgen 7, ne? Auf morgen 7 sind wir heute. Nur, dass du weißt, wo wir sind. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir waren jetzt die letzten Tage auf dem Baum 6. Nee. So. Also wir hatten die Veränderung der vom Leib von Jesus, ne, von der Urgemeinde bis zu der Gemeinde, die in den letzten Tagen sein wird, so ihr Herz. Dann hat man die Entrückung. So, und dann hat man, wie wir entrückt vor dem Thron stehen und Gott anbeten. Dann kam das Lamm und hat die ersten Siegel gebrochen, die ersten 6, das hatten wir letzte Woche. Wir haben gesehen, dass das der Antichrist ist, so, und dass dieser Regierungsführer so aufs Erscheinungsbild auf der halt sichtbar wird, so, und hörbar für jeden, und dass er mit einem weißen Pferd ankommt, ne? So, und Gerechtigkeit und Friede ausrufen wird, und viele, alle werden ihm folgen, außer halt die Jesus kennen. So, und dass sich aber das Bild dann ganz schnell verändert. So, also wir sind jetzt in den letzten 7 Jahren, ne, so, der Weltgeschichte. Und von dem, wie wir die Welt jetzt kennen. So. Und wenn wir durch Offenbarung gehen, also es gibt verschiedene Auslegungen, haben wir schon mal am Anfang. Ich werde das nicht nochmal alles wiederholen, aber so, mir ist wichtig, so, um Offenbarung zu verstehen, so musst du das echt als Zeitplan sehen, so als wie eine Geschichte, so Stück für Stück genauso passiert es in der Reihenfolge, wie es da steht. So, und jetzt gerade sind wir zwischen, das 6. Siegel ist geöffnet und das 7. wird bald, das kommt nächste Woche. So, und in der zwischen 6. und 7. Siegel, und wir haben gesehen, was für Katastrophen kommen, so, und dass Meteoriten runterfallen, so ein Drittel der Weltmeere bitter macht unter Flüsse und alles, so, dass das eine ziemlich harte Zeit wird für die Menschen, die noch da leben. Und heute werden wir sehen, so schon mal ein bisschen so diese größte Erweckung, die Welt und die Menschheit jemals gesehen hat. So, die Bibel selber spricht, hat von der letzten Erweckung noch gesprochen, ne, die wir durch Luther und Calvin und wie sie alle hießen, durch die Reformatoren und so gesehen haben. So, das haben wir in Offenbarung schon uns angeguckt. So, und dann wird es ruhig mit der Erweckung, so mit diesen Massenerweckungen, ne? So, wo ganze Länder, ganze Völker so auf einmal die Augen geöffnet kriegen und Jesus erkennen und annehmen. So. Und ich selber persönlich glaube, dass Gott noch viele erretten wird bis zu dem Zeitpunkt, so wo wir entrückt werden, ne? Und dass auch die Erweckung in uns selbst stattfinden muss, so, und dass wir eine lebendige Beziehung mit ihm haben, so. Aber ich persönlich glaube nicht, dass Gott, so, bevor er wiederkommt, noch so eine Massenerweckung bringen wird. So, aber er hat verheißen, es wird eine geben, und die ist größer denn je. So, und das ist in den letzten 3,5 Jahren. So, zwar der Antichrist ist da, und Gott wird so sein Volk erwecken, ne, die Juden. So, und die Augen werden aufgehen, werden wir sehen. So, und diese 144.000, so, die er da erweckt, die werden Evangelisten sein, so, und die in der ganzen Welt so das Evangelium verkünden. Und viele Heiden, viele Nichtjuden aus allen möglichen Völkern, werden wir noch lesen heute, so, werden zum Glauben kommen. So, Massen, unzählbar. So, und auch die Juden selber als Volk, so, werden zum Glauben kommen. Ihre Augen werden sich öffnen, sie werden erkennen, dass wir ihren eigenen Messias verworfen haben damals, auf den sie warten, seit Gott gesagt hat, ich werde jemanden schicken. So. Und das war total Tolles. Also fangen wir an. 7, Vers 1. Und danach sah ich 4 Engel an den 4 Enden der Erde stehen, die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Das nächste, was passiert, ist eine große Stille. So, dann kannst du dir vorstellen, dass kein Wind weht. So, es ist super heiß. So, es ist super ruhig. So, die Pflanzen und die Flüsse, alles vertrocknet. So, Wind ist super wichtig. Und es kommt so eine Ruhe vom Sturm sozusagen. So, in allen vier Ecken, so, und wir wissen, dass die Erde rund ist. Also damit ist gemeint von Norden, Süden, Westen und Osten her. So, und wird die Welt aufhören, sich zu drehen. Es wird kein Wind da sein. So, und der Himmel steht fest. So, und das wird, glaube ich, eine schlimmere Zeit sein als zu der Zeit für die Menschen, die da leben, wo die Meteoriten runterkommen oder das Wasser schlecht wird. So, oder Seuchen und Krankheiten und Kriege und Atomschlag, wie wir es letztens gesehen haben und so weiter. So, ich glaube, diese Windstille wird viel, viel schlimmer sein als das alles. So. Wir haben letztens gesehen, dass die Menschen, die zu der Zeit noch leben, sich in Höhlen und Klüften verstecken, so, und die Berge anschreien, fallt auf uns zusammen, so, damit der Zorn Gottes nicht auf uns kommt. So. So. Lesen wir weiter Vers 2. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihrer Stirn versiegelt haben. Und das ist super spannend, weil das ist nicht das siebte Siegel von der Buchrolle, sondern das ist das Siegel vom lebendigen Gott. Ist ein anderes Siegel. Ein Siegel war meistens Wachs auf dem Brief oder auf irgendeinem Dokument, so ein, ne, mit einem Siegelring. So ein, und dieses Siegel hat halt jemand gezeigt, so ein, das gehört dem und dem, so ein, es ist unantastbar, der Inhalt, so für Außenstehende. So ein, und es ist was beschützt ist, solange bis es gebrochen wird. So ein, so, und ich habe in der Bibel nochmal geguckt, so, und wir haben auch dieses Siegel schon, wir, die wir Jesus jetzt schon erwählt haben. Das steht im Epheser irgendwo, Epheser 1, 9 oder 10, könnt ihr zu Hause mal nachschlagen. So, da steht, so, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, so dass der Heilige Geist uns versiegelt hat. So, und das bedeutet, wir sind von innen her unantastbar. An anderer Stelle sagt Gottes Wort, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und uns heiligt. Ne? So, es ist Gott, der in uns wohnt. So. Und von daher, ich vertrete nicht die Lehre, dass ein Christ besessen sein kann, weil wir sind versiegelt. Der Heilige Geist hat Wohnung genommen und er wohnt in uns und er lässt nicht zu, dass irgendein anderer Herr da in uns regiert. So. Wenn du Bibel liest, im Alten, wie Hiob oder im Neuen Testament, so, und wenn du von Satan liest und von den Dämonen und von den Besessenen, so, und Jesus kommt rein, macht sauber und das war's. Und nimmt Platz ein. So, und Satan kann nur von außen angreifen und von außen uns attackieren. So, und nur das so weit, wie Gott es zulässt. So, aber wir sind Versiegelte. So, und wir sind beschützt. So, und wir stehen fest und niemand kann uns das nehmen. Keine Gewalt, keine Macht. So, noch nicht mal Satan. So. Weißt du, und Gott kommt hier und versiegelt auch die, die hier noch nicht an ihn glauben. So. Er weiß genau, wer die sind. So. Lesen wir weiter. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten. 144 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Ja, 144.000. So. Und normalerweise sage ich da nichts zu, aber weil es gerade dran ist und wir bei der Stelle sind, so, und diese Zahl, 144.000, so, wird super viel missbraucht von Sekten und von Religionen, so, zum Teil auch von Evangelikalen. So, zum Beispiel die Zeugen Jehovas sagen, haben geglaubt, als sie ihre Religion gegründet haben, so, die 144.000 sind wir, also die Zeugen. So. Das Problem wurde halt dann später, als sie mehr als 144.000 Mitglieder hatten, so, da mussten sie umdenken, so, und haben sie gesagt, nur die besonders gerechten und guten Zeugen Jehovas sind die 144.000. So, und die anderen kommen irgendwas, aber nicht in den Himmel oder so, ich weiß nicht mehr genau. So, das sind Luther zum Beispiel oder die Reformatoren und heute so ein Großteil der evangelischen Kirche sagt, so ein diese 144.000, das sind alles Bilder und sind als Bilder zu verstehen. Und das ist nicht Israel, die Juden an sich als Volk, sondern es ist ein Bild für uns als Gläubige. Römer spricht absolut dagegen, der Römerbrief. So, und er sagt, Gott hat noch einen Plan mit seinem Volk, so, und wir sind eingepfropft als wilde Ölzweige. Ne? Und er kann uns auch wieder rausnehmen. So, aber sein Volk, mit denen hat er einen Riesenplan. Und dann siehst du in Römer 8 und dann 9, 10 und 11 nimmt sich Paulus 3 Kapitel lang Zeit, um uns zu erklären, seiner Gemeinde zu erklären, so, dass Gott noch einen Plan mit den Juden an sich hat. Und Paulus macht einen Unterschied zwischen heidnischen Christen und zwischen dem Volk Gottes. Ich weiß, so, weil ich glaube an Gottes Wort, so, dass das hier Juden sind, 144.000, aus den Stämmen, die gleich aufgezählt werden. So. Man muss halt aufpassen. So, Gott sagt, dass er die Menschen segnet, die sein Volk, die Juden, segnen. Ne? Dass das gesegnete Menschen sind. So. Und das ist so. Auch Regierungen, die Juden unterstützen, so, sind gesegnet. Sie werden gesegnet. Das ist ein Versprechen von Gott. So. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht Juden anbeten. Ich habe eine Menge Christen kennengelernt, so die mehr Liebe und Feuer und Hingabe haben für das jüdische Volk als für ihre eigenen Christen, ihre Gemeinde, ne, oder in ihrem Umfeld. So, und das ist schade. So. Was denn noch sind, es gibt zwar messianische Juden, aber das sind halt noch nicht sehr viele, ne? So. Also wiedererrettete Juden. So, die haben Messias angenommen. Weißt du, Gott hat einen Riesen, hat noch was vor mit seinem Volk. So. Und egal, wer dagegen ankämpft, so, der wird scheitern. Weil Gott hat es gesagt. So. Aber es ist eine Mischung halt wichtig, dass wir so das sehen. Weil ich finde es super krass. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, aber die meisten Rechtsradikalen habe ich unter den Christen gefunden. Die mit Judenhass. Es ist so eine Bandbreite und so eine Masse auch von Berühmten, die schon tot sind, Evangelisten oder Erweckungsprediger, so die so ein antisemitisch lernen und einfach nur ich rede Deutsch, so ist besser, so die gegen die Juden hetzen und sagen, so, das ist die Pest, so, die müssen ausgerottet werden, ne? Wir haben nur uns Kreuzzüge und so weiter. Aber auch jetzt noch in Gemeinden wird gelehrt, dass Gott mit seinem Volk nichts mehr zu tun hat. So, nichts mehr zu tun haben will, hat sie verstoßen und uns erwählt. Und wir sind jetzt die Juden. So. Weißt du, und es ist wichtig, dass wir eine richtige Stellung haben. So, weil wenn wir uns verhärten, so, dann verpassen wir eine Menge Segen, die Gott eigentlich für uns hat. So. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000. Tausend Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, ich lese es jetzt mal abgekürzt, Gad 12.000, aus Aser 12.000, aus Naphtali 12.000, aus Manasse 12.000, aus Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Isaschar 12.000, aus Sebulon 12.000, aus Josef 12.000 und aus Benjamin 12.000 Versiegelte. So. Was hier super interessant ist, ist dieser Stammbaum, also diese Aufzählung der Stämme, weil das ist einmalig in der Bibel. So. Weil diese Reihenfolge hier wirst du nirgendwo finden. So. Weil hier sind zwei Stämme, die sonst nie erwähnt sind, und zwei Stämme, die fehlen. So. Und das ist schon echt interessant. So. Zum Beispiel zwei, die fehlen, sind Ephraim und Dan. Die sind normalerweise immer erwähnt. Ne? So, und zwei Stämme, die dazugekommen sind, sind einmal der Stamm Levi. Und Gott hat gesagt, Levi, so, ihr werdet meine Priester sein, meine Diener im Tempel. So, ihr werdet dem Volk dienen, ihr werdet kein Land haben, keinen Besitz, sondern euer Besitz ist es, in meinem heiligen Geheiligten zu leben. So, ihr werdet Tempeldiener sein. So. Aber hier werden sie mit aufgezählt, so der Stamm. So, und Stamm Josef. wird sonst nicht erwähnt. So, und weil Josef hatte zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Ne? So, und hier sind beide zusammengefügt zum Vater hin. So, und das ist super krass, weil Israel und Juda, Juda ist, Ephraim, ne? So, und weil Israel und Juda gespalten waren und verstritten waren, und hier sind sie wieder vereint, und zwar im Vater. Und so, und das ist super cool, oder? Und wir sehen, wenn du mal durchs Alte Testament gehst, Josef ist ein ganz klares Bild für Jesus. Er ist nicht Jesus, aber er ist ein Bild für den, der kommt. So, du kannst nicht eine einzige Sünde sehen bei Josefs Leben. So, mir fiel jetzt kein anderer ein, der sündenfrei hier in der Bibel steht, irgendeine große, lange Geschichte. Vielleicht gibt es das. Aber Josef, du siehst an ihm absolut keinen Makel. So, nur Liebe und Gnade. Sogar für die Brüder, die ihn töten wollten und dann verkauft haben. Ne? So. Was hier fehlt, Dan. So, der Stamm Dan ist nicht mehr drin. So. Und das ist schon ziemlich interessant, weil im 1. Mose 49, könnt ihr aufmachen, wenn ihr wollt, musst du nicht. Da sitzt der Josef mit seinen Kindern da und ist kurz vorm Sterben. So, und segnet so seine 12 Kinder. Josef. Quatsch. Jakob. Jakob sitzt da, stirbt und vorher kriegt halt noch eine Vision und spricht den Segen aus für jeden Sohn, was später ein Stamm wird. Ne? So, und wenn du mal guckst bei 1. Mose 49, 16, sechzehn. Dann wird sein Volk, Dan, wird sein Volk richten als einer der Stämme Israels. Dan wird eine Schlange am Weg sein, ein Otter auf dem Pfad, die das Ross in den Fersen beißt, so dass der Reiter rückwärts stürzt. O Herr, ich warte auf dein Heil. Das sind viele Theologen und auch die jüdischen Gelehrten, glauben, dass Dan aus dem Stamm Dan der Antichrist kommt. So. Und ich weiß es nicht, aber er muss aus dem Juden hervortreten. Viele glauben, er kommt das ist die katholische Kirche, andere glauben, es ist Amerika, andere glauben, es ist EU oder irgendwas. So. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass er als Messias auftreten wird, die Juden ihn akzeptieren werden als Messias und sagen werden, auf dich haben wir gewartet, ne? Die ersten 3,5 Jahre. So. Und der Erlöser kann nur aus dem Stammbaum von David kommen. Ne? So sagt die Schrift. So. Und er wird sich im Tempel hinsetzen als Messias und sich dann dort zu Gott machen. So, und sagen, betet mich an. Und dann wird er verworfen werden. So. Und hier findet Dan keinen Platz mehr. So, das ist schon krass. Aber wir werden noch sehen, Gott hat auch mit Dan noch, dann werden auch Leute errettet. So. Aber ist ja auch egal. Jetzt Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel, die standen rings um den Thron und um die Ältesten, und die vier lebendigen Wesen und fielen vor den Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. So ist es. So, das hier sind nicht die, von denen wir schon gehört haben, nicht wir, die Entrückten, sondern das hier sind ganz neue Leute. Das sind nicht die, die vom Thron sitzen, wie wir, sondern hier steht, so, das sind die, die vom Thron stehen und dienen. So, das sind die, die in der Trübsal errettet werden. So, und es sind so viele, dass du nicht zählen kannst. So, kein Problem, anscheinend diese 144.000 zu zählen. So, Aber es müssen atemberaubend viele Seelen sein, die da oben stehen und Gott preisen. So, und das sind die, die in der Trübsal zum Glauben finden, so, und dann als Märtyrer sterben werden. So eine Massenerweckung. So, und es muss atemberaubend sein. Und Vers 13. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal, ne, die 7,5 Jahre kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihn. So, und das hier ist ein Bild schon für das, was noch kommt, das tausendjährige Reich. Da werden wir dann, ich weiß nicht mehr, ab welchem Kapitel, aber tiefer reingehen dann. So, weil in der Ewigkeit wird es keinen Tag und keine Nacht mehr geben. Ne? In der Ewigkeit mit Gott. So, aber am 7. Tag, an diesem Sabbattag, so diese letzten 1000 Jahre der Welt, so, da wird Gott in der Mitte wohnen. So, und es wird Tag und es wird Nacht und die Leute werden noch heiraten und Kinder kriegen. So, werden wir noch alles sehen. So. Und das Schönste, was da passiert ist, 16, und sie werden nicht mehr hungern, und sie werden nicht mehr dürsten. Auch wird die Sonne nicht, sie nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Throns ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So, es wird eine Zeit des Friedens sein. So, es wird eine Zeit in Gemeinschaft mit Gott sein. Und wir lesen, dass Gott in diesem tausendjährigen Reich so dass er im Tempel unter uns wohnen wird. Ne? So, dass er einen Tempel aufrichtet und dort lebt. So, und dort werden Quellen lebendigen Wassers rausströmen. So, und es wird kein Lamm wird mehr gefressen werden von Löwen oder sonst was. Die werden zusammen spielen. So, und du wirst nicht mehr trauern. So, und dir wird es gut gehen. Es gibt keinen Tod, keine Krankheit mehr. So, es sind 1000 Jahre Frieden zwischen Mensch und Gott. So, bis Satan, die Schlange, wieder freigelassen wird. Und alle, die ihm folgen wollen, sich ihm anschließen bis zur letzten Schlacht. So. Und ich bin echt froh, weil da gibt es noch einen Tempel, zu dem man gehen muss, um Gott zu begegnen. Aber wenn die 1000 Jahre um sind, in der Ewigkeit mit ihm, in diesem neuen Eden, so in diesem neuen Israel, so was darunter kommt, so ein, wo wir ewig sein werden, bei diesem neuen Himmel und der neuen Erde, die Gott komplett neu macht, so ein, dass da werden wir keinen Tempel mehr brauchen. Da werden wir auch kein Tempel mehr sein. So, weil so, da wird Gott einfach unter uns sein. So, da werden wir in ihm sein. So, da ist es nicht mehr nötig, so irgendwie zu einem Ort zu kommen. So, sondern alles wird im Frieden sein auf ewig. So, und ich freue mich so auf die Zeit. So, und ich glaube, es ist traurig, wenn man sich nicht drauf freut. So, weil eine Menge Segen geht da flöten. So, hey, es wird was Tolles sein, wenn Jesus kommt und uns wegnimmt. So, weil genau das ist es, so, worauf ich zumindest warte. So, mit meinem ganzen Herzen. So, und das hat nichts mit so Traurigkeit zu tun oder Depressionen oder sonst was, sondern einfach mit einer Vorfreude, endlich an dem Ort zu sein, wo das Kämpfen aufhört. Und wo ich Gott sehen kann. Und wo ich ihn hören kann und fühlen kann. So, wo es endlich wieder so ist für das, was wofür ich gemacht bin und ihr. Schade, ich habe irgendeinen Vers zwar gelesen, aber achso, in Vers 10 nochmal. Sie liefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. So. Also die Rettung ist bei Gott. So. Und ich meine, es ist jetzt auch dran, normalerweise, wenn ich predige, denke ich nicht an euch, wenn ich vorbereite. Auch wenn ich hier sitze, nicht. So, meistens denke ich nur an mich. So. Weißt du, aber auch manchmal ist es auch dran, halt Sachen, die gerade aktuell sind in der Gemeinde, halt, dafür ist es auch da, ne? So, und Gott hat auch was gegeben, mir aufs Herz gelegt, so nochmal das zu klären, einfach, dass man vielleicht nochmal Frieden kriegt. So. Weißt du, das Heil ist bei Gott. So, und das ist ein wichtiges Thema in der Bibel. Und da gibt es super viel Streitfragen, so unter den Theologen, ne? Und den Glaubensrichtungen. So. Sind wir nur erwählt oder haben wir uns selbst erwählt? So. Und ich muss sagen, die Bibel lehrt beides. Zum Beispiel Markus 10, Vers 52 steht, redet Jesus mit irgendjemandem und dann sagt Jesus zu ihm so, hey, dein Glaube hat dich gerettet. Ne? Also, das, was von dir auskam, weil du geglaubt hast, für deine Entscheidung, so bist du gerettet. Oder Markus 1,15 sagt Jesus, tue Buße und glaub dem Evangelium. So. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel, zum Beispiel im 2. Thessalonicher 2,13, dass Gott uns von Anfang an erwählt hat. So. Er hat von Anfang an, als er uns geschaffen hat, hat er schon erwählt, wer errettet wird und wer nicht. Wer der Sohn des Verderbens ist und der Sohn Gottes. So. Wer bestehen bleibt und bis zum Ende läuft und wer nicht. Wen er verstockt und wen er überführt. So. Römer 12, Vers 3 zum Beispiel sagt, dass Gott jedem ein bestimmtes Maß an Glauben gegeben hat. Ne? Also wir sind nicht fähig, von uns aus alles zu glauben und anzunehmen und in der gleichen Glaubenskraft zu leben. So. Sondern sagt ganz klar, und da geht es um Geistesgaben und Aufgaben in der Gemeinde und so, dass Gott jedem Gläubigen das Maß gegeben hat, wie viel Glauben in ihm ist. Das heißt, wir können uns nicht anstrengen und erarbeiten, mehr zu haben. Weil wir haben eine bestimmte Aufgabe, dafür hat er uns erwählt. So, und wir haben alles bekommen, was wir für diese Aufgabe brauchen. So. Und mehr brauchen wir nicht. Er sagt zwar, streckt euch aus nach den größeren Gaben, ne? Und er sagt auch, streckt euch aus, tiefer zu gehen in die Liebe und zu erkennen, und auch im Glauben zu wachsen. Aber weißt du, es geht bis zu einem bestimmten Maß, weil mehr werden wir nicht benötigen. So. In 1. Timotheus 4, Vers 1 steht, dass in späteren Zeiten einige vom Glauben abfallen werden. So. Das sind. So. Es gibt, oder Jesus hat es anders formuliert, er hat gesagt, dieses Gleichnis, was er dann auch erklärt hat, mit Gottes Wort fällt auf den Weg. Und dann kommen die Raben, ne? So kommt Satan in den Zweck. So. Oder Gottes Wort fliegt auf dem Acker, unter Stein oder auf Stein. Da ist nicht genug Erde, sodass die Wurzeln ziemlich klein sind und wenn die Sonne kommt, dann verdorrt es, weil es nicht genug Wasser bekommt. Oder unter einem Unkraut, ne? Wo man mehr mit seinen Gefühlen und sich selbst und mit den Dingen der Welt und mit der Unterhaltung und mit den Sorgen der Welt und ach, wie werde ich das finanzieren oder was weiß ich, ne? So beschäftigt ist, halt mit sich selbst. Und das nimmt die ganzen Nährstoffe weg. Und das Licht, das man braucht, um zu wachsen. Oder das Gottes Wort fällt auf guten Boden. Und das ist frei von großen Steinen, frei von Unkraut. Und da entfaltet sich zuerst die Wurzel und dann kommt irgendwann die Pflanze hoch und dann kommt irgendwann die Frucht. Und ich habe keine Ahnung. Du kannst nicht jemanden angucken und sagen, ja, du bist der auf den Steinen oder so, ne? Aber mir sagt das Gleichnis eins, erstens, Gott weiß es, aber mir sagt das Gleichnis halt, es gibt Leute, die sind begeistert und sind unterwegs, aber die werden sich dann wieder gegen Gott stellen, einfach nur, weil sie sich selbst nicht loslassen wollen und ihr altes Leben. Herr, und Gott weiß das. Und ich meine, uns trifft das und uns tut das weh, aber das ist, weißt du, wir sind immer noch, die Bibel sagt zwar, er hat uns erwählt, aber die Bibel sagt auch er hat uns einen freien Willen gegeben, dass wir uns selbst entscheiden für oder gegen ihn. Und für das Leben, was wir führen wollen, mit ihm oder ohne ihn. Weißt du? Hey, es tut zwar weh, aber wir sind nicht dran schuld. Und ein Vers, aber ich habe ihn heute nicht gefunden, habe ich letztens in Jesaja gelesen, und da steht halt so ein: Ich bin Gott, ich bin der Herr, und ich bin der, der sein Volk leitet, ich bin der, der sein Volk zieht, wenn es nicht laufen kann, ich bin der, der sein Volk errettet und der weiß, wie es zu halten hat, so dass es nicht abfällt. Das ist alles bei ihm und nicht bei uns. Hebräer ist auch ein super schöner Vers beim Evangelisieren. Da sagt Gott, wenn du erzählst und rausgehst, dann bist du ein Wohlgeruch, wenn du die gute Botschaft verkündigst. So, du bist ein Wohlgeruch, sagt er, wenn die Leute das Evangelium hören und annehmen und glauben, was du erzählst. So. Und wenn du das Evangelium erzählst draußen zu irgendjemandem, der Gott nicht kennt, und sie lehnen es ab und sagen, das ist Mist, so, ich glaube da nicht dran, dann bist du selber trotzdem Wohlgeruch für Gott. Das liegt nicht an uns und er erwartet nicht von uns. Die Bibel lehrt ganz klar, dass wir nicht fähig sind, jemanden zu erretten. Dass wir nicht fähig sind, jemanden am Glauben zu halten. Wir sollen lieben mit aller Kraft. Wir sollen erbauen und ermahnen mit aller Weisheit, die der Heilige Geist uns gibt. Wir sollen füreinander da sein und einen Blick auf Jesus richten. Aber mehr können wir nicht tun. Wir sollen Zeugen sein auch untereinander und mehr können wir nicht machen. Wenn das passiert ist, dann hast du alles gemacht, was dir möglich ist, um jemanden zu Jesus zu bringen und um jemanden bei Jesus zu halten und um dafür zu sorgen, dass er auch in Jesus wächst. Wenn es aber nicht passiert, dann liegt das nicht an uns. Und das gibt eine ziemliche Freiheit. Am Anfang habe ich so viel von Jesus erzählt und dachte, ich muss das irgendwie. Ich habe mir Bilder ausgedacht und irgendwelche Umschreibungen und irgendwas noch, wenn ein Argument kommt, gutes Gegenargument. Hey, wir sind nicht da, um Leute zu überreden, zu Jesus zu kommen. Wir sind nicht da, um Gott zu beweisen, weil das ist unmöglich. So, wir sollen Zeugen sein und dem Heiligen Geist vertrauen, dass er dann das Herz aufmacht und die geistigen Augen, so dass derjenige einfach erkennt. Und genauso ist es mit denen, die unter uns sind. Und eine Sache will ich noch vorlesen, dann war es das für heute. 1. Johannes 18. Kommt gleich vor Offenbarung, schon ziemlich. Johannes 1. Kapitel nicht hingeschrieben. Irgendwo im 1. Johannes 18 und 19, warte mal, Kapitel 2. Kennen letzte, ja. 1. Johannes 2, 18 und 19. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Antichrist bedeutet übersetzt wie Christus, gleich Christus. So ein Antichristen bedeutet übersetzt so ein gegen Christus. So ein aufgetreten daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von den Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist und so weiter. Mir sagt das eins so, dass so ein, das, und ich habe das mehrmals schon erlebt, auch in Leipzig, dass gemeine Leute halt Jesus kennenlernen und schnuppern und mit ihm gehen und sich dann halt gegen ihn entscheiden. Aber ich weiß auch, dass Gott mitgeht. Dass Gott weiter anklopft. Meistens jedenfalls.
Ja, ich lese gerade, was vielleicht damit zusammenhängen könnte. Lukas 13 ist ja in 21. Folge 21 die enge Pforte. Ne? So, sehr interessant. Ne? Dass viele versuchen werden, durch die enge Pforte zu gehen, aber alle werden es schaffen. Und ich sehe das immer zusammen mit anderen Bibelpassagen, wo dann auch auf einer steht, was jetzt immer noch weiß, wo es ist, klopft, und das wird auch getan werden. Ne? Also die Tür ist manchmal zu, wir kommen nicht richtig rein, aber wahrscheinlich auch, weil wir uns nicht richtig bemühen, weil wir eben nicht anklopfen.
Na. Hm. Ich wüsste nur eins, wir wissen nicht das Herz. So, und von daher sind wir berufen, weiter zu lieben, so, und zu hoffen und zu beten. So, und wenn man zu leichtfertig damit umgeht, dann ist es auch traurig eigentlich. So, weil es ist wichtig, dass man trotzdem im Gebet dran bleibt. Ne? So, wenn jemand geht. So, oder gerade strauchelt. So, oder gerade alles zu viel ist und einfach nicht mehr richtig gerade gehen kann und erstmal weggeht. So, es ist trotzdem wichtig, dass man einfach vertraut und hofft und betet und manchmal auch sucht. Kommt halt darauf an, muss man auf Gott hören. So, aber auf der anderen Seite, für uns muss es auch, und das müssen wir halt auch tun als Christen, akzeptieren können, dass auch manche die Wahrheit hören und tiefer gehen und sich dann bewusst gegen Gott entscheiden. Und das schmerzt und es tut weh, gerade wenn man jemanden liebt. So, aber weißt du, so, es gehört mit dazu. So, also von daher, ich weiß nur eins, so, die Zeit ist knapp und ich glaube, dass Jesus bald kommt, was auch immer bald ist. So, aber Jesus hat ein bestimmtes Bild gegeben von den Menschen so in der letzten Zeit. So, und ich sehe das in meinem eigenen Herzen. So, dass ich mich oft nicht dagegen wehren kann, so, und oft genauso kalt oder unbußfertig bin, so, ne? So Gott gegenüber, ganz persönlich. So, aber hey, die Zeit ist knapp. So, und wer hier nicht sitzt und auf Gott wartet und die Zeichen beobachtet und sich dran freut, so, hey, der verpasst, glaube ich, das Wichtigste und das Größte, was wir gerade haben können, außer die Gemeinschaft halt mit Jesus und dem Geist. So, weil es bringt uns zu einem Herzen, das sich ausstreckt, so nach denen, die Jesus noch nicht kennt. So. Und das lässt zu, dass uns der Segen flöten geht, so ein Herz zu haben, das auf den Herrn wartet. So, weil das ist ein Riesensegen. Die letzten Worte der Bibel sind so ein Herr, komm bald. So, und das sollte unsere Motivation sein, weil das, was da kommt, ist das, wofür wir leben wollen. Das ist das, wofür Jesus uns errettet hat. Nicht das hier. So, Gott hat uns für die Ewigkeit mit ihm geschaffen. So, für den Ort außerhalb von Zeit und Raum. So, für einen Ort, wo Frieden ist und Freude. So, wo Liebe regiert, wo die Wahrheit regiert. So, wo es keinen Tod oder Krankheit oder Sorgen gibt. So, wo man das Wort Leid nicht kennt. So, und dafür sind wir geschaffen. So, dafür ist die Menschheit gemacht. So, ja, von daher, ich wüsste nicht, was es gerade Schöneres gibt, als mich darauf zu freuen. So, genau. Und ich finde es super interessant, ich habe immer mein Firefox-Ding oben aktuelle Nachrichten, ne? Wo ich nur drauf gehe und kommt so eine Liste, was passiert. So, dann brauche ich nicht extra hier Nachrichtensender und sowas mir angucken. So, dann gucke ich einfach nur und ich bin immer auf der Suche nach Israel. So, ja, weil Gott hat so viel, gerade die Offenbarung, aber im Alten Testament auch so, aber Gott hat so viel Prophezeiung über Israel gegeben, was passieren muss, bevor die Entrückung kommt und die Trübsal und währenddessen, ne, so, es ist so spannend gerade zuzugucken, was da abgeht. So, es ist so spannend zuzugucken, wie die Welt sich gegen dieses kleine Völkchen stellt, so, die eigentlich überhaupt keine Macht haben an sich, ne, und auch keinen großen, so keine große Macht im irgendwas verändern weltweit oder so. Keinen großen Einfluss politisch. So, das ist aber, du kannst einfach sehen, wie jede Prophezeiung, die Gott gemacht hat, sich erfüllt hat oder erfüllt gerade. So, das ist super spannend. So, hab wache Augen und du wirst sehen, so, dass Gott die Welt vorbereitet und uns. So, und ich hoffe immer noch von ganzem Herzen, dass ich so schnell wie möglich einfach hier weg bin. So, weil was Schöneres kann es nicht geben. So.